Deutschlandfunk. Der Tag.
Soldaten auf Zeit, sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich schwöre.
Einer schreit, 400 schreien nach. Feierliches Gelöbnis der Bundeswehr heute vor dem Berliner Reichstag, am Tag ihrer Gründung vor genau 64 Jahren. Feierliches Gelöbnis hat es schon lange nicht mehr gegeben. Ein Wunsch war das der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie will die Bundeswehr wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen holen, als Teil einer Imagekampagne für die Truppe sozusagen. Das komplizierte Verhältnis der Deutschen zu ihrer Armee, ein Thema gleich. Und wir schauen nach Bolivien, eigentlich nach ganz Lateinamerika, nachdem mit Evo Morales wieder ein Staatschef gestürzt worden ist. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 12.09.2019. Ich bin Philipp May. Hi.
Augen gerade aus.
Hallo Klaus Remme im Hauptstadtstudio.
Ja, hallo, grüß dich, Philipp.
Klaus, du kümmerst dich, wie der geneigte Hörer weiß, um Verteidigungspolitik und hast dir natürlich heute auch das feierliche Gelöbnis vor dem Reichstag angeschaut. So etwas macht ja was mit einem. Was hat das bei dir ausgelöst?
Na, ich habe erstmal ein bisschen was gelernt. Es ist nicht das erste Gelöbnis, das ich sehe. Ich bin übrigens selbst auch mal beteiligt gewesen, 1982. Das sagt auch schon viel.
Da, da war ich zwei.
Da war mein Gelöbnis. Da war ich Wehrpflichtiger und habe das irgendwo in der Provinz in Norddeutschland. Sehr unter dem Eindruck habe ich jetzt im Rückblick irgendwie das Gefühl gehabt, dieses Skandal Gelöbnisses im Bremer Weserstadion, 80, als die Straße, Schlachten, die Proteste hochschlugen, hat man das dann danach weitaus geringer gefahren. Wir sind da irgendwo in die Pampa gefahren worden, Freunde und Verwandte sind eingeladen worden, haben da dann diese Veranstaltung durchgeführt. Ich fand es heute, sagen wir mal, nüchterner als zum Beispiel der Zapfenstreich, den wir vielleicht oft erinnern bei diesen großen Zeremonien, abends im Dunkeln, Fackelschein und so weiter.
Das heißt immer heute bei von der Leyen, ne?
Ja, das ist ja immer häufiger mal bei Verabschiedungen von Ministerinnen, auch von Staatssekretärinnen, verdienten Persönlichkeiten. Aber so gesehen war das heute bei Tageslicht und in einer Stunde war dann ja auch alles abgefeiert. Eine, wie ich fand, dann nicht groß martialische Veranstaltung.
Nee, das Gänsehautgefühl, das war schon mal größer.
Das ist so, in der Tat. Und wir haben ja nun auch, ich meine, Atmosphäre ist natürlich immer dabei. Ich musste auch lernen, dass es seit 2005 einen offiziellen Marsch der Bundeswehr gibt. Der wurde gespielt. Möchtest du mal hören?
Ja, gerne.
Ja, so klingt das. Christoph Reichelt hat das komponiert, ist als Siegertitel ausgewählt worden vom ehemaligen Generalinspekteur Schneiderhahn. Wusste ich alles nicht, insofern dazugelernt.
Das klingt ja fast eher so ein bisschen beschwingt, feierlich.
Kannst du nicht auch? Also ich finde auch, das klingt so etwas leichter daherkommend als Preußens Gloria, das gespielt wurde beim Einmarsch.
Ja. Den spielst du mir jetzt nicht vor.
Ach, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht
sagen. Nein. Jetzt wissen wir, du hast gerade schon 1980 Bremer Weserstadion angesprochen.
Ja.
Das ist gerade in Deutschland immer noch viele das Militärische rundheraus ablehnen. Waren Proteste diesmal spürbar?
Also sie waren weder hörbar noch sichtbar. Das lag daran, dass das Regierungsviertel wirklich weiträumig abgesperrt war. Ich habe auch viele Klagen hier von Kollegen gehört, die reinkamen. Und ich habe es auch hier von unserem Balkon in der Bundespressekonferenz gesehen, unmittelbar an einer Straßensperre hin zum Bundeskanzleramt, wo große Diskussionen waren und offenbar Menschen doch höchst verdrießlich wurden, ob der Tatsache, dass sie hier nun über Stunden nicht ohne weiteres und Umwege dahin kommen würden, wo sie hingehören. Aber die Demonstrationen, ich hatte einen Aufruf gesehen, der ging vom Potsdamer Platz aus los von Aktivisten, die Bundeswehr abschaffen, 64 Jahre kein Grund zum Feiern als Motto hatten. Aber ich habe weder in den Agenturen Stand, was, 1438, noch sonst irgendetwas über Umfang, Ausmaß gehört.
Ja, also ist ja auch irgendwie erstaunlich, wenn sich die Leute mehr darüber aufregen, dass sie nicht von A nach B kommen, als über die Bundeswehr als solche. Man könnte sagen, die Bundeswehr löst, anders als früher, keine Gefühle mehr aus. Spricht ja irgendwie für den Vorstoß auch von AKK, dass sie die Bundeswehr wieder mehr reinholen möchte in die Mitte ihrer Gesellschaft. Mir ist da etwas in Erinnerung geblieben. Hören wir mal rein, was sie bei ihrer Rede gesagt hat.
Diese öffentliche Wertschätzung und auch die heutige Anwesenheit von über 200 Abgeordneten des Deutschen Bundestages zeigt sehr deutlich, Die Bundeswehr ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Sie kommt aus der Mitte der Gesellschaft und sie gehört dort auch hin.
Klaus, wie viel Wunsch, wie viel Wirklichkeit ist dabei?
Na, es ist zumindest das Anliegen dieser Ministerin, die da die Initiative ergriffen hat, die einen Missstand sah in der Tatsache, dass immer mehr Gelöbnisse oder dass die Gelöbnisse häufig eben in der Kaserne stattfinden, unter dem Radarschirm. Und das passt nicht, sagt sie, zu einer Parlamentsarmee, die für die Sicherheit im Land sorgt und insofern eben einen öffentlichen Platz verdient hat. Das hier heute in Berlin, das war ja ganz, ganz streng genommen, habe ich auch gelernt, kein öffentliches Gelöbnis, sondern ein feierliches Gelöbnis. Da sind dann nur geladene Gäste anwesend. Aber in anderen Städten in Deutschland, aus Anlass eben dieses Gründungstags, des Geburtstags, wenn man will, heute, gab es auch öffentliche Gelöbnisse.
Mhm. Also die Bundeswehr muss im Prinzip wieder raus an die Öffentlichkeit, um für sich zu werben. Das war früher insofern anders, weil da hatten wir eine Wehrpflicht. Inwiefern spielt auch die Aussetzung der Wehrpflicht vor knapp 10 Jahren damit rein, dass die Bundeswehr tatsächlich so ein bisschen, naja, unter ferner Liefen läuft anscheinend?
Ja, das spielt eine große Rolle. Roderich Kiesewetter, mit dem ich gestern gesprochen habe, dem CDU-Außenpolitiker, der sagte, das findet nicht mehr am Küchentisch statt. Und das kann ich ja nun aus eigener Erfahrung selbst bestätigen. Wir waren da 5 Tage in der Woche als Wehrpflichtiger. Man hat von dem Laden vielleicht nicht viel gehalten. Man hat die Tage gezählt, bis es vorbei war. Aber am Wochenende war man eben doch in der Regel wieder zu Hause und hat geredet, hat sich nicht nur mit anderen Soldaten getroffen, sondern eben mit seinen Freunden, Bekannten, vielleicht noch aus der Schule, aus dem Studium, was weiß ich, und hat darüber geredet, womit man so die Zeit verbringt. Und ich erinnere Gespräche jetzt als Journalist, wenn ich die Bundeswehr beobachte, habe das eigentlich beim Abzug aus Afghanistan, aus Kunduz erfahren, wo ich mit Soldaten gesprochen habe, die gesagt haben, wenn wir nach Hause fahren, wir reden schon in der Kneipe gar nicht mehr darüber, weil uns einfach doch häufig Skepsis bis hin zu Widerstand entgegenschlägt. Das muss sich ändern, findet die Verteidigungsministerin. Das muss wieder öffentlich stattfinden.
Skepsis bis Widerstand, der ist weiterhin in der Bevölkerung bei der Bundeswehr ohne Frage vorhanden.
Ja, das sieht man ja auch. Also ich kann das ja auch verstehen, wenn wir die Bilder gesehen haben, diese zackigen Befehle, die Preußens Gloria-Märsche. Das alles wirkt ja antiquiert, aber es ist ja nicht so, dass die Bundeswehr bedenkenlos nun Traditionen pflegt. Wir haben ja im vergangenen Jahr erst einen neuen Traditionserlass bekommen. Der alte stammte aus dem Jahr 82. Damals hieß der Verteidigungsminister Hans Apel. Also das ist lange, lange her. Und seitdem hat sich die Truppe ja verändert. Ein wesentliches Faktum hast du erwähnt, die Abschaffung der Wehrpflicht, die Tatsache, dass jetzt Frauen dienen, dass wir viele Gesichter auch gesehen haben, wo offensichtlich war, da ist ein Migrationshintergrund in der Truppe. Also die Truppe ist viel, viel bunter geworden.
Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Und insofern war es an der Zeit, hier den Traditionserlass zu überprüfen. Die ganzen Diskussionen rund um die Abgrenzung zum Rechtsspektrum kommen dazu. Und im Traditionserlass sehen wir ja klare Grenzen. Die Wehrmacht nicht traditionswürdig, Waffenträger des NS-Regimes oder die NVA nicht traditionswürdig, Waffenträger einer sozialistischen Diktatur. Also da werden Grenzen gezogen.
Mhm. Eine Armee aus dem Kreise der Bürger, Staatsbürger und Uniform soll die Bundeswehr sein. Ich komme noch mal auf die Wehrpflicht zu sprechen. Die hat das ja schon befördert, ganz klar. Fehlt das der Bundeswehr trotz des erneuerten Traditionserlasses, der ja von oben verordnet ist?
Diese Durchmischung? Zwischen Wehrpflichtigen und Berufssoldaten?
Naja, dass es eben keine Armee aus dem Kreise der Bürger mehr automatisch ist. Natürlich sind auch Berufssoldaten Bürger, aber dass im Prinzip automatisch mehr oder weniger jeder männliche Staatsbürger, sofern er nicht verweigert, diese Bundeswehr sozusagen durchlaufen muss.
Ja, also gut, die Durchdringung in der Gesellschaft, das war ein Vorteil der Wehrpflicht, aber sie passt einfach nicht mehr weder zur demografischen Entwicklung in diesem Land noch zum Anforderungsprofil einer modernen Streitkraft, die bündnisfähig ist, die mit Auslandseinsätzen zu tun hat, wo Qualifikationen eine Rolle spielen, die man eben nicht mal in 10, 12 oder auch nur 15 Monaten erringen kann. So gesehen würde ich sagen, ist das kein Nachteil. Man muss halt nur nach anderen Instrumenten suchen, diese Bundeswehr in der Gesellschaft zu platzieren. Denn das Gefühl dafür, dass dieser Beruf, wenn ich das mal so sagen darf, nun kein normaler ist, ich weiß nicht, ob das nun wirklich bei jedem im Kopf verankert ist. Wolfgang Schäuble war ja Ehrengast heute in der Veranstaltung, der Bundestagspräsident. Der hat das nochmal in den Mittelpunkt gerückt. Er hat gesagt, Sie haben sich für diesen Beruf entschieden, Sie, die Soldaten also, und Sie wissen, dass Sie im Ernstfall kämpfen müssen. Dann sagte er weiter.
Es gibt Situationen, in denen es nicht anders geht, in denen robuste, bewaffnete Einsätze der Bundeswehr erforderlich sind, in denen Gewalt mit Gewalt beendet werden muss. Den Frieden zu wahren oder ihn zu schaffen, es ist nicht kostenlos. Es hat übrigens auch einen moralischen Preis. Politisch stellt das regelmäßig vor ein unauflösbares Dilemma.
Ja, und mit diesem Dilemma, finde ich, da ist Wolfgang Schäuble schon sehr dann in die Tagespolitik gegangen. Denn diese Rekrutinnen und Rekruten, 400 an der Zahl, die standen vor dem Parlament, wo die Entscheidung getroffen wird, ob sie in einen Auslandseinsatz gehen oder nicht. Und wenn sie das tun, sagte Schäuble, dann haben sie, Soldaten also, das Recht zu erwarten, angemessen ausgerüstet zu werden. Und dann sind wir bei all den Fragen, die uns fast tagtäglich beschäftigen, rund um die Bundeswehr.
Aber Fakt ist eben auch, dass immer noch viele Deutsche nicht wollen, dass Deutschland einen moralischen Preis bezahlt.
Ja, das ist sicher so. Und diese Diskussion ist ja eine, die ist politisch. Die hat jetzt, sagen wir mal, mit Ritualen und Traditionspflege der Bundeswehr weniger zu tun. Aber auch ein Anliegen von Annegret Kramp-Karrenbauer, keine Verwunderung, als Verteidigungsministerin zu sagen, wir im Bündnis müssen in einer Welt, die deutlich kontroverser geworden ist, wo die Konkurrenz der Großmächte wieder stärker zu spüren ist, Position beziehen. Und das geht nicht kostenlos.
Alles spielt da mit allem zusammen. Auch natürlich die Akzeptanz von Auslandseinsätzen und natürlich die Akzeptanz der Bundeswehr als solcher. Klaus, vielen Dank.
Gerne.
So klang es, das unrühmliche Ende der Ära von Evo Morales, dem ersten indigenen Präsidenten Boliviens. Ich trete zurück, damit Mesa und Camacho, Klammer auf, die beiden Oppositionspolitiker und Anführer der Straßenproteste, Klammer zu, aufhören, meine Brüder zu verfolgen. Das ist in Kurzform die Zusammenfassung seiner Rede. Der Furor der Straße war über die letzten Wochen immer größer geworden und am Ende wendeten sich auch Polizei und Militär gegen Morales, der dann keine Chance mehr hatte. Morales flüchtete ins Exil nach Mexiko, da ist er jetzt und spricht, wie einige andere linke Regierungen Lateinamerikas, Argentinien und Mexiko beispielsweise, von einem Staatsstreich gegen ihn. Niemand im Deutschlandfunk kennt die Länder Lateinamerikas besser als Burkhard Birke. Seit 40 Jahren ist er dort regelmäßig, um zu berichten. Auch in Bolivien war er erst in diesem Jahr. Also habe ich ihn mir in die Leitung geholt.
Burkhard, würdest du auch sagen, das war ein Putsch gegen Morales?
Ich glaube, das Wort Putsch ist ein wenig stark. Die Definition von Putsch ist, wenn Militärs oder Polizei oder paramilitärische Einheiten die Macht an sich reißen. In diesem Fall in Bolivien hat das Militär zunächst einmal auf die Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung gepocht. Denn in dem Sinne war es ja nicht legal eigentlich, dass Evo Morales zum vierten Mal angetreten ist bei der Wahl. Es gab ein Referendum vor 3 Jahren, wo die Mehrheit des Volkes gesagt hat, wir wollen nicht, dass Evo Morales nochmal antritt als Präsidentschaftskandidat. Und dieses hat er nicht respektiert. Er hat auf ein Menschenrecht auf Wiederwahl gepocht, hat das vor dem obersten Gericht, das mit Freunden und Parteigenossen von ihm besetzt war, durchgesetzt und ist deshalb nochmal angetreten. Und was sich da nun Luft gemacht hat, war der Unmut darüber, dass Evo Morales einfach nicht von der Macht lassen konnte. Es gab wohl diesen massiven Wahlbetrug, den die Organisation amerikanischer Staaten ja auch vor allen Dingen bemängelt hat. Und dann hat es jetzt in der so aufgeheizten Situation offenbar auch nicht mehr gereicht, dass Evo Morales nur Neuwahlen angekündigt hatte, bei denen er wahrscheinlich nochmal antreten wollte, sondern er wurde eben gezwungen, die Verfassung einzuhalten. Und die Verfassung hatte ihm ja eigentlich ursprünglich mal verboten, nochmal ein viertes Mal anzutreten.
Es war also kein richtiger Putsch, sagst du. Könnte man im Prinzip nicht einfach sagen, es ist das passiert, worauf die Opposition in Venezuela vergeblich wartet, wo ja auch Maduro nicht von der Macht lassen kann, wo ja auch viele in Abrede stellen, dass er überhaupt noch rechtmäßiger Präsident ist, insbesondere sein Gegenspieler Guaido. Also sprich, das Volk hat sich erhoben und wartet jetzt auf das Militär, weil das muss am Ende mitziehen. Das ist in Venezuela nicht passiert, aber in Bolivien ist es eben gerade passiert.
In der Tat ist der fundamentale Unterschied hier der, dass das Militär Evo Morales die Unterstützung entzogen hat. im Gegensatz zu Venezuela. Der Unterschied liegt aber auch ganz darin, dass in Venezuela natürlich die 2000 Generäle, so viele sind es nämlich in der Tat, für eine Armee, für Streitkräfte von rund 200, 230.000, dass diese natürlich auch in sehr dubiose Geschäfte verwickelt sind, in illegalen Bergbau, in Drogenhandel, im Benzinschmuggel und im Prinzip viele Betriebe auch im Land kontrollieren. Und Sie wissen, wenn Maduro zurücktritt oder wenn Sie Guaido unterstützen, dann haben Sie keine Garantien, dass Sie das weitermachen können und vor allen Dingen keine Garantien für Straffreiheit. In Bolivien scheint das etwas anders gelagert zu sein. Und nochmal, also nicht generell zu sagen, dass es kein Putsch war, also es ist eine Art, ja, im Prinzip hat in Bolivien das Militär vorübergehend die Rolle des Garanten der Verfassung angenommen, aber ist die Frage jetzt, wie geht's weiter? Denn wenn die nach der Macht greifen, dann wäre es in der Tat ein Putsch, als den Evo Morales ihn bezeichnet. Und in seiner Erklärung des Rücktritts hat er ja auch gesagt, ich trete zurück, um weiteres Blutvergießen oder Gewaltanwendung zu vermeiden. Er hat schon gemerkt, dass er der große Stein des Anstoßes ist und ist ja jetzt im Exil in Mexiko gelandet schon.
Unterscheidet das Morales am Ende auch von Maduro, dass er nicht so skrupellos ist wie zum Beispiel Maduro in Venezuela?
Man könnte das so interpretieren, aber ich glaube, der fundamentale Unterschied war der, dass das Militär ihm die Unterstützung entzogen hatte. Wenn er die Unterstützung des Militärs gehabt hätte, dann wäre er genau so brutal oder repressiv wahrscheinlich vorgegangen, wie das auch zum Beispiel Daniel Ortega in Nicaragua getan hat. Das ist doch das Beispiel, das hier in diesem Falle viel besser passt, denn auch Daniel Ortega war ja ein Linker, ein Revolutionär, der einen Diktator gestürzt hatte in den 70er Jahren. Des letzten Jahrhunderts und der auch nicht von der Macht lassen konnte, der auch ein Recht auf Wiederwahl eingefordert hatte. Und auch in Nicaragua gab es vor anderthalb Jahren Proteste wegen einer Umweltkatastrophe und wegen einer Rentenreform, wo eben die Rentenbeiträge steigen sollten und die Rentenzahlungen gekürzt werden sollten. Und dann sind die Rentner und die Studenten und die Umweltschützer auf die Straßen gegangen. Es gab monatelange Blockaden und am Ende mit einem sehr, sehr blutigen Resultat. Denn wenn wir mal die aktuellen Krisen vergleichen und dann nach Nicaragua schauen, was da passiert ist, dort sind mindestens nach offiziellen Angaben 325 Menschen ums Leben gekommen. Menschenrechtsorganisationen sprechen sogar von 525. Also da ist viel brutaler mit Repression gegen die Demonstranten, gegen demokratische Wünsche, hier diesem Regime ein Ende zu setzen, vorgegangen worden, als das momentan in Bolivien oder in Chile der Fall war. Nur weil Chile aufgrund der Diktatur so notorisch bekannt ist, ist es im Moment viel mehr in den Schlagzeilen. Aber man muss hier wirklich mal sagen, was in Nicaragua passiert ist, war von den Menschenopfern extrem brutal und es ist nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit damals gestanden. Aber das ist ein Verhaltensmuster, was sich eben dann überall überträgt. Daniel Ortega, Menschenrecht auf Wiederwahl, konnte nicht von der Macht lassen. Evo Morales, genau dasselbe. Nicolas Maduro, er weiß, er hat eigentlich nicht die Zustimmung im Volk, hat die Wahl manipuliert, indem er gewisse Gegenkandidaten ausgeschlossen hat und konnte so natürlich formell gewählt werden. Aber er hat nicht den Rückhalt in der Bevölkerung und kann nicht von der Macht lassen. Das ist das zentrale Problem, gekoppelt natürlich mit einer extremen sozialen Ungleichheit und einer Klientelpolitik, die auch vor allen Dingen diese linken Regenten machen in Lateinamerika, genauso wie die Rechten. Nur die Rechten machen es halt nur für eine privilegierte Oberschicht, die Linken machen es für ihre Klientel, für die Armen, für die Unterdrückten, aber sie geben ihnen nicht die Werkzeuge, wirklich aus der Armut zu kommen, nämlich gute Bildung und richtige Jobchancen, eine Diversifizierung der Wirtschaft.
Andererseits gibt es ja jetzt viele, die durchaus Erfolge von Morales herausheben, zum Beispiel, dass er die Armutsrate in Bolivien deutlich gesenkt hat.
In der Tat. Und das ist das Bedauerliche, weil Evo Morales, er ist ja, und das dürfen wir nicht vergessen, bei den ersten drei Gelegenheiten mit mehr als 60% von der Bevölkerung gewählt worden. Seine Partei hat eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das kam ja alles nicht von ungefähr. Er hat natürlich eine gute Politik gemacht in dem Sinne, dass er zum ersten Mal als erster indigener Präsident Boliviens in einem Land, wo 60-70% der Bevölkerung indigenen Ursprungs sind oder Indigene sind, hat er hier die Weichen gestellt in eine Richtung, dass die Armutsquote von 60% auf 35% gesunken ist. Das muss man einfach anerkennen. Er hat auch eine clevere Politik gemacht, dass er aus den großen Rohstoffverkäufen im Laufe der Jahre Fonds gebildet hat, aus deren Reserven er jetzt in den Zeiten geringerer Rohstoffpreise die Sozialprogramme aufrechterhalten konnte. Von daher gesehen ist es ja umso bedauerlicher, dass er hier die Regeln der Demokratie missachtet hat, indem er einfach auf diesem Recht auf Wiederwahl bestanden hat. Wäre er zurückgetreten oder hätte er jetzt gesagt, ich trete nicht mehr an, wie es das Referendum ja mir signalisiert, das Volk will nicht mehr, dass ich antrete, dann wäre er vielleicht sogar als Held und als der stabilste Präsident in der Geschichte Boliviens eingegangen, denn vergessen wir nicht, Bolivien hat, glaube ich, in seiner Geschichte schon mehr als 155 Militärputsche gehabt.
Wahnsinn. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt auf den Militärputsch, von dem du sagst, es war kein richtiger Putsch. Wir können uns vielleicht darauf einigen, das Militär hat jetzt bisher keine so schlechte Rolle gespielt. Es hat zumindest dazu beigetragen, dass es weniger Blutvergießen gegeben hat, als zum Beispiel jetzt in Nicaragua.
In der Tat, ja. Das muss man sagen, dass hier das Militär und die Polizei in Bolivien sich als Garant der Ordnung sehen, offensichtlich, und okay, im Moment für eine gewisse Stabilität sorgen. Aber das Ganze kann natürlich eskalieren. Vergessen wir nicht, wer sind denn die Gegenspieler von Evo Morales? Da gibt es einen Luis Fernando Camacho. Das ist der Präsident des Comité Cívico. Das ist, man sagt, auch eine Art bolivianischer Bolsonaro, der in Santa Cruz operiert. Das ist im Tiefland gelegen, in dem subtropischen, tropischen Gebiet von Bolivien, wo eigentlich auch viele Unternehmer ansässig sind, die immer dem, was Morales getan hat, sehr skeptisch gegenüberstanden. Und natürlich ist jetzt die Frage, wenn so ein eher rechtsgerichteter Politiker an die Macht käme, was passiert dann mit Bolivien? Denn es gibt natürlich viele Anhänger, die mit der Politik Evo Morales zufrieden waren, die davon profitiert haben. Wenn die dann wieder ins Hintertreffen geräten, dann könnten die wieder gegen diesen Camacho oder wer auch immer dann vom rechten Flügel des politischen Spektrums in Bolivien die Macht übernimmt, gegen den vorgehen. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Bolivien jetzt eine sehr unruhige Phase durchleben wird. Und hier werden diejenigen, die momentan den Ton angeben, nämlich die Militärs, viel Geschick brauchen und hoffentlich wenig Gewalt und Repression, um das alles in die richtige Richtung zu lenken.
Also es besteht die Gefahr sozusagen einer Konterrevolution der alten Eliten in Bolivien. Ähnlich im Prinzip wie in Brasilien, hast du auch gerade schon angesprochen, unter dem rechten Bolsonaro. Das ist ja passiert nach jahrelanger Regentschaft der Sozialistischen Partei unter Lula, den du auch schon angesprochen hast.
In der Tat. Wenn man sich die Regierung Bolsonaro anschaut, da sind, glaube ich, 13 Minister mit militärischer Vergangenheit oder die aus dem Militär direkt kommen. Im Prinzip kann man sagen, also es ist 30-40% der Ministerriege. Im Prinzip ist Bolsonaro eine Art kamouflierte Militärregierung und die Xenophoben, die Homophoben, die rassistischen Töne, die Bolsonaro anschlägt, das ist extrem und auch der Einfluss der Evangelikalen. Er ist ja getaufter evangelikaler Christ, die sehr radikal und fundamentalistisch sind. All das ist eine sehr, sehr ungute Entwicklung. Nun hat die Opposition mit Lula, der jetzt vor ein paar Tagen aus dem Gefängnis gekommen ist, wieder ihren sichtbaren Kopf zurückbekommen. Aber man muss sich doch auch fragen, kann Lula die Lösung sein? Denn Lula ist auch Yesterday's Man. Das ist ein Politiker, der früher sehr erfolgreich war, der sehr, sehr populär ist. Ich habe ihn persönlich mehrfach kennengelernt und auch mit ihm Interviews geführt. Er hat ein unglaubliches Charisma, aber es ist doch Zeit, dass man hier in Südamerika Persönlichkeiten oder Politiker findet, die vermitteln können zwischen diesen polarisierten Gruppen der Gesellschaft. Im Grunde ist das ein Verteilungskampf, denn Bolsonaro verteidigt die Privilegien der Oligarchie, der Militärs gegen eine aufstrebende, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten benachteiligte Unterschicht, die endlich mal aufstreben will, auch eine gewisse wirtschaftliche Stabilität haben will, ein Gesundheitssystem, das sie vernünftig versorgt und teilhaben will an dieser Gesellschaft. Diese Gesellschaften in Lateinamerika, ob es Brasilien ist, ob es Kolumbien ist, ob es Chile sind, die haben die zum Teil ungleichsten Einkommensverteilungen in der Welt, gemessen an dem Gini-Koeffizienten, dem berühmten, wo man zwischen 0 und 1 gewählt. Null heißt totale Gleichverteilung, eins heißt, einer besitzt alles. Da liegen Brasilien, Chile und Kolumbien deutlich über 0,5. Im Vergleich dazu zum Beispiel bei uns in Deutschland, wir liegen bei 0,3 etwa. Und Länder wie Dänemark oder Norwegen haben 0,25. Also das zeigt, dass hier vor allen Dingen die Einkommensverteilung, die Ungleichheit, die soziale Kluft eines der Hauptprobleme ist.
Dänemark, Norwegen, Skandinavien, das werden ja immer als die Kernbeispiele sozialdemokratischer Länder mit langer sozialdemokratischer Tradition herbeigeführt. Das war ja ganz offensichtlich, was das zumindest angeht, sehr erfolgreich. Jetzt schauen wir auf Lateinamerika. Wir haben jetzt über die große Polarisierung zwischen rechts und links gesprochen, aber wir hatten gefühlt zumindest in den letzten zwei Dekaden doch eigentlich eine relativ lange Phase vor allen Dingen linker Regierung, angefangen eben von Morales oder eben auch von Venezuela, von Brasilien. Warum hat das nicht gefruchtet anscheinend?
Weil diese linken Regierungen im Prinzip die gleichen Fehler gemacht haben wie die rechten Regierungen. Sie haben Klientelpolitik betrieben. Das heißt, natürlich wurden in diesem Fall die unterprivilegierten Schichten berücksichtigt. Mhm. Aber zum Beispiel Hugo Chavez, der gestorbene Präsident von Venezuela, der Vorgänger von Nicolas Maduro, hat den ganzen Ölreichtum des Landes genommen, um einfach zum Beispiel subventionierte Lebensmittelkisten praktisch zu verschenken und vor allen Dingen natürlich an seine Klientel, an die Ärmsten der Armen, die nie was vom Staat bekommen haben. Und natürlich haben sie ihn dann gewählt. Natürlich haben sie ihn gewählt, aber er hat ihn nicht beigebracht, er hat ihnen nicht die Bildung gegeben, er hat nicht die Arbeitsplätze geschaffen, er hat nicht mit dem enormen Geld aus dem Ölreichtum bei einem Ölpreis von über 100 Dollar pro Fass investiert, um Arbeitsplätze zu schaffen, damit diese Leute langfristig eine Perspektive haben. Also hat er eine linke Politik gemacht, die allerdings nur sehr begrenzt war und eben keine fundamentalen Veränderungen der Gesellschaft zu einer sozialen Teilhabe bewirkt haben. Und das hat sich gerecht. Und dann ist natürlich die Unzufriedenheit da, dass die demokratischen Regeln und Mechanismen nicht mehr richtig funktionieren.
Burkhard, keine guten Aussichten. Vielen Dank für diesen Rundumschlag.
Okay. Ach, ja, du merkst, da ist so viel Musik. Ja.
Und das war's für heute mit Der Tag im Deutschlandfunk. Morgen gibt's die neue Folge wieder um 17 Uhr, dann wieder mit mir. Ich bin Philipp May. Bis dahin und tschüss.